2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Montag, den 18. November 2024. Es ist knapp eine Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton vor dem Auswärtsspiel bei der Borussia aus Mönchengladbach am kommenden Sonntag. Das Spiel wird um 17.30 Uhr angepfiffen und natürlich wollen wir vorher wissen, was es bei unserem Gegner so zu wissen gibt. Dafür habe ich, Yannick, mir eine neue Stimme eingeladen und ich kann sagen, moin Nico vom Pfostenbruch.
Ja, hi Yannick, ich bin Nico, ich bin vom Pfostenbruch-Podcast. Wir sind ein kleiner Fan-Podcast von Borussia Mönchengladbach, besprechen da die Spiele nach oder allgemein das, was so rund um den Kosmos Borussia Mönchengladbach passiert. Also sei es Debatten um den Trainer oder Mitgliederversammlung, einfach so ein bisschen die Themenaufbereitung.
Ja, zu Debatten um den Trainer und vielleicht auch noch andere handelnde Personen kommen wir nachher noch. Aber vielleicht zu deiner Person, wer bist du sonst so? Und wenn ich es richtig verstanden habe, bist du erst seit dieser Saison beim Pfostenbruch dabei, oder?
Korrekt, bin jetzt zu der Saison neu eingestiegen. Ich hatte Anfang des Jahres einfach mal bei dem Team angefragt, ob die nicht irgendwie Hilfe bräuchten, weil ich an sich natürlich Gladbach-Fan bin und irgendwie mal mich in die Richtung ein bisschen bewegen will mit dem Sportjournalismus. Ich selber studiere auch an der Deutschen Sporthochschule in Köln Sportkommunikation. Ich bin 22 Jahre alt und wohne jetzt seit 2 Jahren in Köln. Gebürtig komme ich eigentlich aus der Nähe von Bielefeld und bin durch meine Familie zu Borussia gekommen. Vor allem mein Vater war da eine sehr prägende Figur. Das ist natürlich ein bisschen, wenn man das so vorgelegt bekommt, bleibt keine andere Wahl, als den Verein zu übernehmen. Und da hat mich ja zum Glück dann auch ein guter Verein getroffen.
Okay, jetzt hättest du es nicht vorweggenommen, hätte ich noch nachgefragt, warum es dann nicht die Arminia geworden ist. Aber dann, wenn die familiäre Vorprägung so war, weißt du noch ungefähr, wann dein Papa dich mitgenommen hat das erste Mal?
Oh, das erste Mal mitgenommen. Ich war auch damals schon bei Bielefeld im Stadion teilweise, als sie noch in der ersten Liga waren. Das war so um 2009, 2010 rum. Also ich bin Baujahr 02. Das heißt so, erstes Mal Borussia Park weiß ich gar nicht. Es war auf jeden Fall Borussia Park und nicht Bökelberg, so viel kann ich sagen. Aber es müsste auch so 2011, als dann die glorreiche Zeit gerade so anfing, da muss es ungefähr gewesen sein.
Alles klar. Dann können wir ja mal so ins Thema reinsteigen. Wir hatten auch gerade im kurzen Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass ja die Stimmungslage bei der Borussia oder bei Fans der Borussia in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen auf und ab ging, sage ich mal. Hatte mir zur Vorbereitung auch 2 eurer Folgen angehört aus eurem Podcast. Ja, da lagen Freud und Leid und Fluch und Segen sehr nah beieinander. Wie ist denn aktuell einfach mal so die Stimmungslage bei der Borussia?
Ja, ich glaube, wie du schon gesagt hast, das beschreibt es ganz gut, dass es irgendwie alles sehr nah beieinander ist. Es ist ein leidiges Thema, aber man hat seit über 2,5 Jahren keine 2 Bundesligaspiele mehr in Folge gewonnen. Und diese Inkonstanz in der Leistung spiegelt sich dann irgendwie auch in der Inkonstanz der Zufriedenheit wieder, weil es irgendwie immer ist, du hast dann das Gefühl, jetzt könnte man langsam wieder mal ins richtige Fahrwasser kommen, man könnte irgendwie eine Serie starten oder man könnte wieder ein bisschen erfolgreicher sein und dann wirst du irgendwie wieder doch von der Mannschaft enttäuscht. Und letztes Jahr war es dann ja auch wirklich so, dass man fast noch abgestiegen wäre. Und dann waren auch viele Stimmen rund um den Trainer wieder, ach, der hat die Rückrunde so granatenschlecht gepunktet, das kann man nicht mehr tragen, also es ist nicht mehr tragbar. Wir bräuchten wieder einen neuen Trainer, gab es viele Stimmen. Und das ist jetzt neben dem Fakt, dass man halt einfach diese 2 Spiele nicht in Folge gewinnen kann, noch ein anderer Punkt in der Konstanz. Du hast jedes Jahr eigentlich jetzt einen neuen Trainer gehabt, Cioane ist jetzt im 2. Jahr. Aber vorher hattest du Farke 1 Jahr, davor Hütter 1 Jahr und Rose ist ja auch dann nicht in den allerbesten Verhältnissen gegangen. Also es ist seit so ein paar Jahren wieder eine Talfahrt nach den eben von mir schon angesprochenen glorreichen 10er Jahren.
Ja, das hat man auf jeden Fall auch, glaube ich, als Außenstehende oder Außenstehender mitbekommen, dass das momentan alles andere als konstant ist, auch was die Ergebnisse angeht, aber dazu kommen wir später. Möchtest du, weil du den Namen gerade schon angesprochen hast, vielleicht erstmal über Cioane sprechen, der ja durchaus auch in der Kritik steht? Ich habe bei euch mitbekommen, dass es vor dem Spiel gegen Bremen, was dann trotzdem gewonnen wurde, auch Pfiffe gab und danach, ja, man weiß nicht genau, wie die Gesänge gemeint waren, ob sie sich wirklich freudig waren oder auch so ein bisschen hämisch. Das musst du mir gleich erklären. Also er war ja der Vorgänger von Xabi Alonso bei Leverkusen und kam dann zu euch. Wie würdest du seine Person sehen?
Auch wenn das Ende bei Leverkusen dann natürlich nicht so gut war bei Cioane, hatte ich im ersten Moment, als Cioane als Trainer vorgestellt wurde, schon so ein bisschen das Gefühl, ach, okay, in der Liga bewegen wir uns noch, weil ich von Cioane als Trainer an sich recht viel gehalten habe oder auch nach wie vor halte. Ich finde Pfiffe gegen den Trainer oder Pfiffe gegen die eigene Mannschaft allgemein immer schwer und vor allem vor dem Spiel, finde ich das nicht so schön. Ich war nicht im Stadion, aber wenn ich da gewesen wäre, hätte ich mich nicht beteiligt, weil irgendwie, weiß ich nicht, macht das nicht besser. Seoane hat selber nur gesagt, er hätte es gar nicht mitbekommen, er war in der Kabine und hat es so mit so einem leichten Grinsen gesagt, dass er das gar nicht gehört hätte. Aber ich glaube auch, das kriegt einen Trainer mit, dass irgendwie das Umfeld, dass die Fans einem nicht so den Rücken decken. Und ich finde es schade, aber ich finde es auch nachvollziehbar, weil der hatte einen Punkteschnitt auf 40 Spielen von 1, also 40 Punkte, 40 Spiele. Jetzt ist es gerade, glaube ich, ein bisschen besser, weil man halt die letzten 4 Spiele nicht verloren hat.
1,2,
ja. Ja, genau, 1,2. Aber es ist jetzt immer noch nicht das Blaue vom Himmel. Und deswegen verstehe ich schon, dass die Personalie kritisch gesehen wird. Aber ich finde, jetzt einen vorzeitigen Rausschmiss hätte ich nicht für gut befunden. Weil ich glaube, dann wärst du wieder in der Lage, wo du einen Trainer holen müsstest, der vielleicht nicht 1:1 für den Kader gemacht ist. Weil das ist ja der Punkt der Konstanz. Man hat offensichtlich Spieler wie einen Weigel, der eigentlich noch zu einem Farke-Wunschspieler gehört hat, der dann aber danach kam, weil man das dem versprochen hat, ich weiß es nicht. Weigel an sich ist ja auch kein schlechter Spieler, aber der passt halt, finde ich, nicht so sehr in das Seoane-System. Und das ist irgendwie, dann wäre das, hätte man diese Baustelle nur wieder aufgemacht, dass man einen Kader hat und dann vielleicht einen Trainer hat, der nicht 1:1 zu dem Kader passt. Und das ist, da braucht man irgendwie Konstanz und die ist halt bei Gladbach nicht so gegeben. Deswegen ist es alles ein bisschen schwer. Ich finde es aber gut, dass Seoane jetzt gerade erstmal scheinbar die Kurve ein bisschen kriegt und auch wieder bei den Fans ein bisschen mehr Kredit einsammelt. Es ist nur bei Gladbach irgendwie, jede Woche ist gefühlt ein richtungsweisendes Spiel. Und das ist dann auch gegen euch wieder so am Sonntag.
Ja, wie viel das Spiel bedeuten kann und wird, können wir nachher, wenn wir beim Ausblick noch drauf kommen. Nun hat er sich durch die letzten 4 Spiele, wo man zweimal gewonnen hat und zweimal unentschieden gespielt hat, doch so wieder einen gewissen Kredit erspielt. Ist jetzt die Frage, inwieweit sich die zweite Personalie Ronald Wilkus, die auch erspielt hat, der ja quasi maßgeblich für die Kaderplanung verantwortlich ist, wie würdest du seine Person einordnen und auch im Standing in der Fangemeinschaft vielleicht?
Also es ist bei Roland Wirkus, der wird manchmal ein bisschen so gemimt und dann Don Rollo ist wieder am Kochen, weil der wieder super Transfers macht. Es ist irgendwie so eine Hassliebe, weil es ist ein eingefleischter Gladbacher, der ist Borussia durch und durch, sagt man immer so schön. Und das ist ja im Endeffekt, was Fans gerne haben, wenn die Funktionäre, die Menschen, den Verein leben. Und das hast du mit Wirkus auf alle Fälle. Es ist nur manchmal nicht stringent in seinen Aussagen. Also er kritisiert die Jugendarbeit, ist aber jahrelang selber dafür verantwortlich gewesen. Und auch in der Transferplanung ist er irgendwie immer, hat man das Gefühl, er weiß so ein bisschen die Schuld von sich, obwohl er da ja der Machthabende ist. Und dass Gladbach letztes Jahr eine desolate Verteidigung hatte, ist kein Geheimnis. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf heraus, wie viele Tore man genau kassiert hat, aber ich meine, es waren an die 70 und da musste man jetzt nachbessern. Man kann nicht mit so einer Defensive wieder reingehen und die einzige Änderung, die man in der Defensive hatte, ist, dass Maximilian Wöber von Leeds ausgeliehen nicht mehr da ist. Also du bist tendenziell numerisch nur noch weniger hinten. Toni Janschke, Fußballgott, hat seine Karriere beendet, ist auch hinten raus. Das heißt, du bist wirklich nur noch dünner hinten aufgestellt. Stand jetzt sieht die Defensive ein bisschen stabiler aus, aber irgendwie die Transferpolitik, man hat das Gefühl, an den ganz, ganz eklatanten offensichtlichen Baustellen wurde nicht so viel gemacht und eher da, wo man eigentlich schon ganz okay aufgestellt ist oder war.
Okay, das klingt auch irgendwie alles andere als positiv. Dann könnten wir vielleicht in dem Zusammenhang mal gucken, was er denn im Sommer so fabriziert hat. Da ist gar nicht so viel passiert, ehrlicherweise. Also gerade auch im Vergleich, wenn wir so mit auf andere Vereine schauen, denen wir dieses Jahr schon begegnet sind. HörerInnen dieses Podcasts, die ja auch lange die Zweitliga-Jahre mit dem FC St. Pauli begleitet haben, werden die Namen Tim Kleindienst auf jeden Fall noch was sagen, der von Heidenheim kam für kolportierte 7 Millionen und Philipp Sander kam vom Mitaufsteiger Holstein Kiel. Kevin Stöger kennt man auf jeden Fall auch noch, kam ablösefrei vom VfL Bochum. Da habe ich bei euch im Podcast auch gehört, ja, ist auch ein bisschen umstritten, seine Rolle, aber das kannst du gleich gerne noch ausführen. Und da musst du mir auf jeden Fall auch erklären, was es jetzt genau mit dem Abgang von Manu Kone auf sich hat, weil der AS Rom oder die AS Rom, ich weiß es gerade gar nicht genau, sagt, das ist eine Leihe mit verpflichtender Kaufoption. Ihr sagt, ihr habt schon Geld gesehen. Hol uns mal ab, was ist da im Sommer auf dem Transfermarkt passiert?
Also man hat recht früh die Transfers von Philipp Sander und Tim Kleindienst öffentlich gehabt. Kevin Stöger war dann auch schon recht früh und dann war der Konsens, okay, wir sind in Vorkasse gegangen, wir haben Geld ausgegeben, was wir gerade gar nicht haben, wir müssen wieder was einnehmen. Deswegen war den ganzen Sommer eigentlich schon klar, Manu Kone wird den Verein noch verlassen, das ist die größte Wertanlage, die Gladbach hatte. Man hat dann die Olympischen Spiele noch ein bisschen abgewartet, wo der mit der französischen Auswahl ganz gut gespielt hat und man so ein bisschen vielleicht noch drauf gepocht hat, sich damit nochmal einen kurzfristigen Markt zu erspielen. die allgemeine Ausgangslage war aber ja schon nicht so förderlich, wenn jeder, auch mögliche Interessenten, weiß, dass Manu Kone gehen soll und dass Gladbach da irgendwie im Druck ist, weil man hat öffentlich kommuniziert, dass man in Vorkasse gegangen ist mit Kleindienst. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz verstanden mit Manu Kone. Meiner Meinung nach ist es wie die AS Rom. Ich glaube, es ist die AS Rom, aber ich bin mir auch nicht sicher, wie die das schreiben. Also ich glaube auch Transfermarkt und die ganzen großen Medienhäuser listen es als Laie mit dann Kaufpflicht und dann möglichen Bonizahlungen, dass man irgendwie, glaube ich, am Ende dann bei 22 Millionen landen könnte. Aber das Geld ist, glaube ich, noch nicht vollkommen da, so wie ich das verstanden habe.
Das würde ja auch, wenn das wirklich so wäre, und wir waren ja gerade schon bei der Person Roland Wirkus, dazu passen, was er, ich weiß gar nicht mehr im Zuge welchen Spiels es war, aber gesagt hat, naja, er hat in einer beschissenen Situation übernommen, auf Deutsch gesagt. Und ja, war jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten und die sind im Winter jetzt auch nicht so wirklich da. Das würde ja dafür sprechen, dass das Geld entweder schon anderweitig gebraucht wurde oder noch gar nicht geflossen ist.
Ja, das müsste nach dem Bremen-Spiel, glaube ich, gewesen sein, wo er dann genau schon angekündigt hat, im Winter wird auch wieder nichts passieren, was natürlich bei den Fans wieder super ankam, weil man immer noch an der Defensive irgendwie das Gefühl hat, da fehlt ein bisschen Kaderbreite. Man hat jetzt mit Lukas Ulrich hinten links für Luca Netz noch ein Backup, was scheinbar doch Bundesliga-tauglich ist, weil das war letztes Jahr schien das nicht ganz so, weil Netz hat auch letzte Saison keine gute Saison gespielt und war trotzdem durchweg gesetzt. Und man hat Ulrich die ganze Zeit in der U23 nur spielen lassen. Jetzt gerade hat er sich durch den Pokal in Frankfurt ein bisschen reingespielt, weil Netz ja auch verletzt ist. Und dann macht er jetzt auch einen guten Job. Deswegen, man hat irgendwie doch ein bisschen mehr Breite in der Verteidigung, als es anfänglich schien. Aber trotzdem ist das noch nicht so ganz zufriedenstellend. Und im Wintertransferfenster dürfte gerne da noch was passieren. Danach sieht es aber, wie du gerade meinst, nach Aussagen von Wirkus nicht aus.
Ja, und man muss ja auch sagen, du hast die beiden gerade schon angesprochen. Luca Netz ist 21 und sein Stellvertreter sozusagen, weil er gerade noch an einer Fußverletzung laboriert, ist auch gerade erst 20. Also wirklich Erfahrung auf der linken Verteidigungsposition hat man da nicht.
Nee, auf keinen Fall. Und rechts sieht es ja auch nicht viel besser aus. Joe Skelly, die Nummer 1 Wahl hinten rechts, ist auch 21, so wie Netz, wenn ich mich nicht irre, vielleicht kürzlich 22 geworden. Und dann hinter hat man den Stefan Leiner, der definitiv Erfahrung mitbringt, bei dem aber leider Gottes das Fußballerische inzwischen immer mehr nachlässt, so scheint es zumindest. Das ist immer noch ein super Typ und er haut sich in jeden Zweikampf rein, nur wenn er dann am Ball ist, sieht das manchmal immer ein bisschen nicht mehr so verzaubernd aus, um es jetzt mal glimpflich zu formulieren.
Es ist die Frage, ob verzaubernd das ist, was Borussia gerade braucht, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Also Joe Skelly ist 21 und Stefan Leiner ist 32 und wo wir gerade schon bei der Verteidigung sind, du hattest ganz gut geschätzt, es sind 67 Gegentore gewesen letzte Saison. Von daher war das auf jeden Fall eine Baustelle, die Borussia angehen musste. Hat man das denn in der bisherigen Saison, um vielleicht mal ein bisschen in die Aktualität zu kommen, hat man das bisher geschafft oder wie würdest du die sportliche Leistung Stand heute einordnen?
Also wenn man es jetzt nur auf einen simplen Gegentorschnitt runterrechnet, da müssten wir jetzt gerade bei 14 Gegentoren nach 10 Spielen stehen, dann hat man es schon geschafft, die Defensive zu stabilisieren. Es ist jetzt auch gerade in der Länderspielpause hat Ceoane Moritz Nikolas zur neuen Nummer 1 ernannt. Vor der Saison war es noch Omlin, obwohl ja letzte Saison eigentlich auch größtenteils aufgrund von Verletzungen Nikolas gespielt hat. Da war man als Fan dann schon vor der Saison so ein bisschen, lass doch Nikolas, der jetzt eigentlich gut gemacht. Ich weiß, es ist ein bisschen widersprüchlich, wenn man 67 Gegentore kassiert. Aber Nikolas hat auch wirklich letzte Saison nicht schlecht gespielt. War dann jetzt am Anfang wieder die Nummer 2, dann Omlin direkt wieder verletzt und jetzt ist Nikolas reingerückt, macht super und jetzt wurde wirklich die Nummer 1 quasi getauscht. Nikolas ist Nummer 1, wird gegen euch spielen und Omlin ist Herausforderer.
Ding Dong, Werbung. Wie ihr ja wisst, unterstützt die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg das Team des VDS-NDS bei seinem Podcast. Dieses Mal habe ich einen Veranstaltungstipp für euch. Und zwar findet am 23.11. eine Thanksgiving-Party in der alten Brotfabrik in Eimsbüttel statt. Dabei kommt es zu einer besonderen Zusammenarbeit zwischen Kervida und Hellkamp Brewing aus Eimsbüttel, die zusammen das Cold Turkey, ein American Amber Ale, produziert haben. Neben diesem besonderen Ergebnis der Zusammenarbeit gibt es auch zwei weitere Biere vom Fass und Flaschenbiere, auch alkoholfrei. Dazu gibt es noch Thanksgiving-Style Streetfood, auch in vegan und vegetarisch, Kaffee und Softdrinks von der alten Brotfabrik und on top noch eine Fotoausstellung der Silver Rush Community. Verkauf der Bilder geht dabei übrigens an den Hamburger Kältebus. Das Ganze findet, wie gesagt, am 23.11. von 13 bis 23 Uhr in der Rellinger Straße 23 in Eimsbüttel statt. Schaut doch gerne mal vorbei. Ansonsten findet ihr natürlich alle weiteren Biere mit und ohne Alkohol von Kervida auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Und sonst in der Defensive ist, wie gesagt, nicht viel passiert. Irgendwie spielen sie besser. Friedrich ist gerade für den verletzten Elvedi reingerückt. Der macht es bisher grandios. Der war auch immer lange Abgangskandidat, wurde auch dann, als er den Sommer noch blieb, der hat gesagt, ja, im Winter geht er dann wahrscheinlich. Das sieht jetzt gerade nicht mehr so aus, weil er spielt und er spielt echt gut. Jetzt ist die Frage, ob, wenn Elvedi fit ist, wieder wer dann spielt. Ich gehe davon aus, dass Friedrich erstmal gesetzt bleibt, aber ob das Elvedi so super duper findet, weiß man auch nicht. Deswegen, da ist jetzt immerhin ein bisschen mehr Konkurrenzkampf, als es das letztes Jahr war.
Konkurrenzkampf kann ja auf jeden Fall auch nicht schaden. Und wo du sagst, naja, die Rolle des Torwarts bei 67 Gegentoren, also jetzt am Wochenende der Länderspielpause hat Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina gespielt, wo unser Torhüter Nikola Vasil im Tor steht und sich 7 Tore hat einschenken lassen.
2 vom Kleindienst, wenn ich das anmerken darf, von unserem Top-Stürmer.
Auf jeden Fall wollte ich damit sagen, dass es nicht unbedingt nur am Torwart liegt, wenn man viele Gegentore kassiert. An 1-2 Toren Vasil vielleicht mit Schuld am vergangenen Wochenende. Aber den Großteil hat er einfach seiner mangelnden Defensivfraktion vor sich zu verdanken sozusagen oder auch negativ zu verdanken, wie auch immer. Ja, also du hältst große Stücke auf euren aktuellen Torhüter Nikolas.
Ja, das ist natürlich namensbedingt. Mein richtiger Name ist auch nicht Nico, sondern Nikolas. Und dann ist, selbst wenn es der Nachname ist, da direkt schon mal irgendwie Sympathie, weil gleicher Name. Aber auch sonst, finde ich, macht der einen super Job. Der strahlt Ruhe aus. Er ist da. Und das Problem bei Omlin ist, der war auch immer gut und ist ja eigentlich auch der Kapitän, aber der war verletzungsanfälliger. Und das ist halt auf einer Position wie der Torwartposition, wo du Konstanz haben willst, nicht unbedingt förderlich, wenn du dann durch kleinere Verletzungen manchmal ausfällst oder halt auch größere, so wie letzte Saison.
Das definitiv. Lass uns doch wirklich nochmal, wenn wir gerade noch beim Kader sind, noch auf so ein paar Personen zu sprechen kommen. Du hast Tim Kleindienst gerade schon eingeworfen mit 10 Scorerpunkten. Hat sich bisher auf jeden Fall gerechnet und dürfte euch vielleicht auch am Ende der Saison einen besseren Tabellenplatz garantieren, als es ohne ihn der Fall gewesen wäre, wenn er so weitermacht. Wen würdest du noch hervorheben, egal ob positiv oder negativ?
Ja, wir haben natürlich unseren Fanliebling Rocco Reitz noch im Mittelfeld, den Messi vom Niederrhein. Der ist auch ein großer Trumpf, hatte am Anfang der Saison die Nase hinter Philipp Sander ein wenig. Da war Sander Weigel die Doppel-6. Jetzt gerade scheint das Momentum wieder auf Reitz-Seite zu sein und der spielt auch wirklich richtig, richtig gut gerade wieder. Hat auch die U21-Länderspielreise jetzt der deutschen Nationalmannschaft wieder mitgemacht und da, glaube ich, auch gegen Dänemark durchgespielt. Also Rocco Reitz ist noch so ein kleiner Sprungstück. Und davor Alassane Player ist im Moment ganz gut in Verfassung. Bei Player ist es immer sehr, sehr wechselhaft. Also das kann sein, dass der ein Spiel Weltklasse spielt und das nächste ist dann eigentlich traditionell immer direkt wieder letzte Grütze. Das ist gerade nicht ganz so schlimm. Deswegen hat auch Kevin Stöger gerade ein bisschen das Nachsehen, weil Player einfach einen guten Job davon auf der 10 macht und Kevin Stöger, der eigentlich auch echt gut in die Saison gestartet ist und viel gemacht hat, sitzt jetzt gerade eher auf der Bank, weil bei dem, was er viel gemacht hat, häufig auch gar nicht so viel rumkam und das war dann irgendwie ein bisschen ausschlaggebend dafür, dass jetzt doch wieder Player statt Stöger spielt.
Okay, das hatte ich bei euch auch so verstanden, dass das quasi so ein bisschen die direkte Konkurrenzsituation ist. Also Player muss auch quasi liefern, weil er sonst weiß, okay, da ist ein Kevin Stöger sehr knapp hinter mir, der dann den Platz einnehmen würde. Gibt es da, wenn wir schon über die beiden sprechen, jemanden, den du bevorzugen würdest, ganz persönlich, wenn du auf der Trainerbank sitzen würdest?
Wenn ein Alassane Player einen guten Tag erwischt, dann ist das eine Bereicherung für die Borussia auf alle Fälle. Deswegen bin ich auch ein großer Player-Fan. Bei Kevin Stöger, ich finde es sehr entertaining, ihm zuzuschauen, weil er auch wirklich viel versucht und viel macht, aber das ist häufig manchmal ein bisschen zu verspielt und ein bisschen zu verkopft und dann kommen da schon viele Hackenpässe oder was weiß ich, gar nicht erst in Richtung vom Mitspieler und das ist dann natürlich nicht so förderlich. Deswegen bin ich, glaube ich, auch ganz wieder Trainer bei Player. Ich meine, Seoane wird auch seine Gründe haben, warum Player über Stöger spielt und dem würde ich mich, glaube ich, anschließen.
Okay, dann macht der Trainer deiner Meinung nach zumindest in der Hinsicht alles richtig. was ist vielleicht so, wenn wir auch auf das Spiel vom Sonntag langsam zu sprechen kommen, gibt es eine Achillesferse, die ihr so habt? Defensive, sagst du, mittlerweile läuft relativ okay, so ja. Stand heute. Aber was, also ich habe zum Beispiel bei euch im Podcast gehört, dass ja, wenn der Gegner euch den Ball überlässt, das ist auch nicht so unbedingt euer Ding.
Ja, die Achillesferse, ich glaube, das ist einfach unsere Inkonstanz, weil du hast Spiele, der Saisonauftakt, der war gegen Leverkusen, da hast du alle Fans wieder im Boot, dann hast du gegen Bochum gewonnen und dann hast du plötzlich drei Spiele gehabt, wo du wirklich sehr, sehr enttäuschend, wo du ganz anderes Gesicht gezeigt hast, und das ist bei Gladbach häufig so. Du spielst eine Woche, spielst du gegen Bremen ein 4-1, spielst sie an die Wand, weil du jede Chance, die du bekommst, gefühlt machst, bis dann die letzten 5 Minuten anfangen, da hättest du nochmal 7 machen können, gefühlt. Das ist total wechselhaft immer bei Gladbach. Manchmal ist es dann einfach, dass sie super ausspielen und den Gegner dann beispielsweise schnell auskontern. Jetzt, um aufs Gegenbeispiel zu kommen, die Pokalbegegnung in Frankfurt, die du gerade auch so ein bisschen angesprochen hast, da hatten wir die ganze Zeit den Ball, aber manchmal ist es auch sehr ideenlos mit dem Ball. Deswegen ist es für uns tendenziell, glaube ich, angenehmer, wenn wir nicht komplett die spielbestimmende Mannschaft sein müssen. Das liegt euch ja aber tendenziell auch besser. Das heißt, es wird interessant am Sonntag, wie sich das gestaltet, weil ich denke, dass ihr jetzt auch nicht unbedingt sagt, ihr wollt das Spiel gestalten und stellt euch ganz, ganz hoch und versucht uns keinen Ball zu lassen. Also davon gehe ich ehrlich gesagt nicht aus, so wie ich die Entwicklung jetzt auch unter Blessin bei Pauli wahrgenommen habe.
Also erstmal darfst du gerne an das Sankt denken, aber das ist,
so, ah, sorry.
Das ist halb so schlimm. Ja, ich gebe dir grundsätzlich recht. Gerade dadurch, dass Blessin übernommen hat, ist es ja noch mehr auf die Defensive ausgerichtet. Das hat ja auch das Spiel gegen Bayern gezeigt, dass wir da einfach hinten gut stehen wollen. Das haben wir ja auch über lange Zeit bis auf dieses ja, Traumtor von Musiala auch geschafft. Ja, aber wir sind schon bemüht, dann auch unsere Offensivaktionen zu finden. Und ich glaube, dein Podcast-Kollege Kevin hat ja auch angemerkt, dass wir in Hoffenheim gewonnen haben und in Freiburg auch. Also er hat schon das so eingeordnet, dass man auf jeden Fall gewarnt sein sollte. Würdest du ihm dazu stimmen?
Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, in der Auswärtstabelle steht ihr über uns, wie du gerade gesagt hast, in Hoffenheim, in Freiburg. Und wir sind jetzt gerade zu Hause ganz okay dabei, würde ich behaupten. Wir hatten auch nicht das leichteste Programm zu Hause schon. Aber trotzdem, ich weiß noch nicht so ganz, was ich von dem Spiel erwarten soll, weil du ganz richtig auch gesagt hast gerade, ihr wollt auch kreieren, ihr wollt eure Offensive in Szene setzen. Ich meine, ihr habt da ja auch ein paar gute Kicker vorne, aber trotzdem, ich tue mich schwer, wie ich das Spiel einschätze, weil ich bin selber im Stadion und ich glaube, es wird nicht das wunderschönste Spiel zum Angucken werden, ehrlich gesagt.
Gut, ich glaube, das ist nicht die Ausgangslage, dass man da ein schönes Fußballspiel sehen will, sondern wir müssen uns auswärts gut verkaufen, um da den Anschluss nicht zu verlieren. Die Konkurrenz hat zum Glück auch keine einfachen Aufgaben, von daher, ja, wäre so ein Punkt gewinnen. Ich gehe eigentlich nämlich immer in Auswärtsspiele so rein, Hauptsache nicht verlieren. So ein Punkt gewinnen wäre schon mal gut. Aber das kann ja, auch wenn ich deinem Kollegen Kevin Glauben schenken darf, das kann ja nicht euer Anspruch sein. Und damit wären wir vielleicht nochmal in der Fanperspektive. Wie ist denn die Erwartungshaltung an die Borussia allgemein und vielleicht auch im Hinblick auf das Spiel am Sonntag?
Also allgemein, die Erwartungshaltung ist, glaube ich, von der Fanseite, dass man Hauptsache besser als letzte Saison, weil diesen Krimi am Ende, den braucht man nicht. Vom Verein ausgeschrieben ist die Einstelligkeit. Ich glaube, der 9. Platz ist so das Ziel, was man mal formuliert hat zu Beginn der Saison, Anfang der Saison. Ich glaube, kurz vor der Saison, ehrlich gesagt. Ich selber bin ein optimistischer Fan. Ich habe auch den 9. Platz als so gerne gesehen, ausgerufen. Ich glaube, alles zwischen 9 und 12 ist realistisch. Dafür wären 3 Punkte gegen Pauli, St. Pauli, Entschuldigung, ich lerne, natürlich förderlich. Und das wäre auch mein Anspruch ans Spiel eigentlich, dass man das schon gewinnen sollte, weil eben, wie ich eben angesprochen habe, diese Inkonstanz bei Gladbach sich durchzieht und total, total nervig ist als Fan. Und dann wären so Punkte, 3 Punkte gegen St. Pauli gut. Und danach geht es auch nach Freiburg, wo sich Gladbach tendenziell historisch auch nicht gut schlägt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Deswegen, die Punkte würde ich schon gerne 3 von mitnehmen.
Das glaube ich dir sofort. Aber ein Punktgewinn gegen Leipzig würde ja jetzt eigentlich bedeuten, wenn ich vielleicht auch ein bisschen mit braun-weißer Brille auf das Spiel gucke, dass jetzt das nächste Spiel nicht ganz so gut laufen könnte. Oder bist du da doch weiterhin vorsichtig optimistisch?
Hast du im Endeffekt recht mit. Also wenn wir uns die Saison angucken, ich habe eben schon mal angesprochen, diese zwei Bundesliga-Siege, die dir in Folge nie gelingen. Du hast gegen Union einen Lucky Punch gehabt, dann verlierst du gegen Augsburg, machst ein desolates Spiel. Also das war katastrophal, das war ein Freitagabendspiel. Das habe ich zu Hause vor dem Fernseher geguckt. Ich wollte irgendwann nicht mehr, da war gar keine fußballerische Idee bei. Dann hast du wieder gegen Heidenheim gewonnen, hattest dann dieses Gefühl, ach jetzt in Mainz, da kann man auch mal diese Serie endlich brechen, das wäre langsam mal nötig. Hast dann da einen 1:1 die abgerungen, hast aber auch erst ab der 65. Minute Fußball gespielt. Jetzt die letzten beiden Spiele waren ganz gut. Das ist nicht Gladbach-typisch, dass wir 4:1 gegen Bremen gewinnen und dann noch eine 0:0 in Leipzig uns erringen und da ja auch in der ersten Halbzeit eigentlich die bessere Mannschaft waren, so wie ich das sehe. Deswegen würde das, hast du recht, dafür sprechen, dass wir gegen Pauli uns wieder nicht so, nicht so gut anstellen. Aber ich bin trotzdem optimistisch, weil irgendwie muss diese Kehrtwende langsamer geschaffen werden und dass man da einfach mal ein bisschen Konstanz reinbekommt ins Punkten.
Ja gut, das sei dir aus deiner Warte auf jeden Fall ja zugestanden, dass du da Hoffnung hast. Ich habe so ein bisschen im Gegenzug die Hoffnung, dass da jetzt so wieder so ein kleiner Knick reinkommt und ihr euch am Ende verwundert die Augen rein werdet, wie das die Borussia schon wieder nicht hinkriegen konnte. Wir haben ja im Gegensatz zu euch, wenn wir vielleicht nochmal auf die Besetzung fürs Wochenende kommen, im Gegensatz zu euch haben wir wesentlich mehr Verletzungssorgen, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es bei euch eigentlich nur Luca Netz, der weiterhin ausfällt, oder wie groß sind eure Verletzungssorgen?
Also jetzt, wir hatten ein Testspiel am Freitag, glaube ich, gegen Preußen Münster. Da hat Marvin Friedrich auch nicht gespielt, aber das soll wohl nichts Schlimmes sein, also gegen St. Pauli wäre er wohl wieder dabei. Dann hast du ganz recht, dass eigentlich nur Luca Netz fehlt von der ersten Linie quasi, von den wichtigen Spielern.
Auf jeden Fall auf eurer Seite dann die bessere Ausgangslage. Ja, dann lass uns doch direkt mal auf den Sonntag kommen. Du hast schon gesagt, du wirst im Stadion sein. Ich werde auch hinfahren. Bei uns geht's Sonntagmorgen in einem 9er-Bulli los Richtung Mönchengladbach. Und allen ZuhörerInnen, die mitfahren oder die auch hinfahren, sei vielleicht nochmal die Saisonvorschau ans Herz gelegt, wo ich mit Yvonne Marjan gesprochen habe, wo wir es auch ganz viel ums Stadion geht und was man da so ringsrum erleben kann oder auch nicht. Aber vielleicht aus deiner Perspektive, weiß nicht, wie oft du es ins Stadion schaffst, was würdest du Leuten, die in den Borussia-Park kommen, was würdest du da den Leuten nahelegen?
Natürlich würde ich denen erstmal nahelegen, sich in die Nordkurve zu stellen und Gladbach-Fan zu sein, aber das ist wahrscheinlich bei dir hinfällig. An sich, ich habe die Saisonvorbereitung von euch nicht gehört, muss ich gestehen. Ich habe nur Kommentare dazu noch gelesen. Das Fanhaus wurde da mal erwähnt, das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, das ist immer einen Besuch wert. Und sonst allgemein, es ist ein bisschen ab vom Schuss das Stadion, das muss man gestehen, da fährt ein Shuttlebus hin vom Stadion oder von Reit. Wenn du jetzt mit dem Bulli kommst, ist das für dich nicht relevant, aber man muss da schon mit dem Bus ein bisschen hingurken und dann ist das da wirklich so von Feldern umgeben. Aber der Campus ist schon ganz ansehnlich, also es gibt ein Museum noch, es gibt ein Hotel, es gibt da einen Außenbiergarten, der ist jetzt natürlich zu der Jahreszeit auch nicht mehr so ansprechend, aber so zu dem Saisonende immer ist das sehr schön, da ein bisschen früher zu sein und da einfach schon zu sitzen und ein paar Bierchen zu trinken oder auch antialkoholisch, wie man mag. Aber das Stadion an sich finde ich schon ganz schön und wie ich eingangs schon mal erwähnt habe, war ich selber nie im Bökelberg, deswegen habe ich den Vergleich nicht. Ich verstehe, dass viele dem Bökelberg noch so ein bisschen dem nachtrauern, weil es einfach so eine Institution war. Aber der Borussia-Park ist auch nicht verkehrt.
Ich werde es mir auf jeden Fall am Sonntag anschauen und ja, gehöre auch zu der Generation, weil ich bin schon einen Tacken älter als du, aber ich bin auch einfach sehr spät oder relativ spät zu St. Pauli dazugekommen, schweige denn dann überhaupt zu den ersten Heimspielen. Von daher kenne ich auch das alte Millern-Tor nicht mehr. Das ist auch so ein bisschen, ja, vielleicht parallel zu den Leuten, die dir vom alten oder vom Bökelberg erzählen, erzählen mir Leute vom alten Millern-Tor, wo man dann teilweise noch in den Bäumen hing hinter dem eigentlichen Stadion, um das Spiel zu sehen. Das war alles vor meiner Zeit und von daher, ja, bin ich einfach mal gespannt. Genau, das Museum, also die Fohlenwelt, hatte Yvonne auch lobend hervorgehoben. Also wenn vielleicht Leute ein bisschen mehr Zeit mitbringen, als nur zum Spiel zu fahren und wieder zurück, ist das sicherlich auch ein Besuch. Weil ansonsten verlinke ich auch gerne die Saisonvorschau noch in den Shownotes. Nico, gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, bevor wir hier langsam zum Ende kommen und sehr gespannt sind, wie das am Sonntag ausgehen wird?
Ich glaube ehrlich gesagt nichts, weil wir haben über den Kader, was bei Gladbach passiert ist, über die Personalien, über die wichtigsten gesprochen. Wir haben eine grobe Vorschau aufs Spiel gegeben, was ich erwarte. Ich kann auch noch, auch wenn das immer ein bisschen undankbar ist, aber einen Tipp abgeben. Ich glaube, es wird ein knapper Sieg für meine Borussia. Ich würde so ein 2-1. Also ihr schießt auf jeden Fall ein Tor, zu 0 wird das nichts, aber die Punkte bleiben zu Hause.
Okay, dann muss ich ja quasi auch noch ein bisschen einen Tipp abgeben. Wie gesagt, ich gehe in Auswärtsspiele damit, Hauptsache nicht zu verlieren. Ihr könnt mit fast voller Kapelle uns empfangen. Wir sind da schon ein bisschen gebeutelter, schlagen uns aber eigentlich auswärts ganz gut, gerade auch wenn wir dem Gegner den Ball überlassen können, was ja auch einfach die Konstellation und ehrlicherweise auch die Namen beider Vereine hergeben, dass wir sagen, okay, Borussia, mach mal, wir gucken mal, wo unsere Chancen sind. Dann gehe ich mit einem 1-1. Das wäre jetzt nicht so förderlich für unsere Tabellensituation, für eure eigentlich auch nicht, aber es wäre zumindest besser als eine Niederlage.
Ja, da hast du recht. Halte ich auch nicht für so unrealistisch, weil, wie du eben gesagt hast, traditionell wäre jetzt eine schlechte Leistung vom Gladbach wieder dran und dann kann es schon sein, dass wir da in die Röhre schauen, so wie du es eben gesagt hast, und uns im Nachhinein fragen, wie das überhaupt passiert ist, dass wir da nicht mit den 3 Punkten am Ende stehen. Aber wir werden uns überraschen lassen am Sonntag, wenn wir beide im Stadion sind. Vielleicht schaffen wir es ja einmal, uns zu sehen, einmal Hallo zu sagen, und dann freue ich mich auf jeden Fall aufs Spiel.
Das sollte auf jeden Fall drin sein, weil, wenn ich es richtig verstanden habe von Yvonne, kann man auch einmal um das Stadion rumlaufen ohne größere Schwierigkeiten, oder?
Ja, das ist in dem Fall egal. Ich bin mit meiner Familie da, mit den Kindern von meinem Cousin und meinem Cousin, das sind dann Nichte und Neffe zweiten Grades, glaube ich. Aber mit denen bin ich auf jeden Fall da und bin deswegen auch sogar gar nicht in der Nordkurve und näher an euch, glaube ich, sogar dann an euch St. Pauli-Fans. Deswegen, ich werde bestimmt Eindrücke bekommen, wie laut ihr sein könnt.
Ah, okay, dann haben wir auf jeden Fall noch mehr räumliche Nähe und dann kannst du uns ja auch schildern. Bist ja dann vielleicht so ein bisschen zwischen den beiden Kurven.
Ja.
Kannst uns dann so ein bisschen schildern, wie du das wahrgenommen hast. Gut, dann danke ich dir erstmal für heute Abend und die letzten berühmten Worte, wenn du noch welche hast, würden jetzt dir gebühren.
Ich muss leider enttäuschen, ich hab keine letzten Worte. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht jetzt schon mal und ich bin dann nächste Woche bei der Nachbesprechung auch wieder dabei, wenn ich denn darf.
Selbstverständlich. Mal gucken, wie das dann ausgegangen sein wird. Genau, dann danke dir für heute erstmal. Danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr nach Gladbach fahrt, passt auf euch auf, gut, kommt gut hin und kommt auch gut wieder zurück. Dann irgendwann wahrscheinlich am späten Sonntagabend, Sonntagnacht. Und ja, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Wir folgen dir, egal wohin.